Salz und Licht, das ist das Thema, das ist das Beispiel, was Jesus bringt. Ihr seid Salz für die Welt, so sagt er es in der Bergpredigt. Vor vielen Jahren war ich in Zentralafrika unterwegs. Es gab viel Reis und Maniok zu essen, dazu Blattgemüse. Nur Salz gab es nicht. Und das lag daran, dass die nächste Salzgewinnung erst an der Küste war, also etwa 2000 Kilometer entfernt. Und das Salz dann ins Inland zu transportieren, dauerte 2 Wochen. Und ein kleines Säckchen Salz hat mehr als 6 Euro gekostet. Viele konnten es sich nicht leisten, mussten salzlos essen. Und das hat nicht geschmeckt. Unser Körper braucht das Salz. Ohne Salz würde unser ganzer Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt gar nicht funktionieren. Die Gefäße funktionieren mit diesem osmotischen Druck. Salz bindet Wasser im Körper, verhindert die Austrocknung. Wir brauchen es für die Nervenreize, für den Knochenaufbau. Kurz gesagt, ohne Salz geht einfach gar nichts. Und nun macht Jesus einen Vergleich und sagt, so lebensnotwendig wie Salz ist, so wichtig sind die Christen für die Welt. Ohne Christen fehlt der Welt die Würze, die Kraft, die Konservierung, das Entscheidende. Und das ist mal eine steile Aussage. Und dann das Licht. Also, wenn einmal der Strom ausfällt, abends oder nachts, mir reicht's, wenn es ein paar Minuten dunkel ist. Dann sucht man schnell nach einer Lichtquelle. Und ich habe es mal probiert, in einer komplett mondlosen Nacht durch einen Wald zu gehen. Ich bin nicht weit gekommen. Also man stößt alle Meter an irgendwelche Äste oder Bäume, knickt sich den Fuß um. In der Dunkelheit komme ich nicht weit. Und ein Schiff, was zum Beispiel in Küstennähe navigiert zwischen den Felsen, kann ohne Bojen, ohne Leuchtturm, ohne Licht und Radar, kann zerschellen, kann in einer Katastrophe enden. Wo Licht ist, da ist Orientierung, da ist Klarheit, da ist Durchblick, da ist Leben. Ohne Licht kann es gar kein menschliches Leben geben. Und Jesus macht nun einen zweiten Vergleich und sagt, so wie ohne Licht gar kein Leben denkbar ist, so wichtig sind die Christen für die Welt. Durch sie kommt Orientierung, Klarheit, das Helle, das Wahre, das Gute, das Schöne. Kann man so einen Vergleich ziehen? Christen, Nachfolger Jesu, so wertvoll und wichtig wie Salz und Licht? Jesus macht das und wie kommt er dazu? Er geht zuerst einmal davon aus, dass die Lichtquelle Gott ist. Denn Gott ist der Barmherzige, der Reine, der Ewige, der Treue, der Gerechte und Liebevolle. Und das bedeutet, dass wir als Christen eher so sind wie der Mond als wie die Sonne. Also wir sind nicht selbst die Lichtquelle, sondern sind die Reflektoren. Alles das, was wir an Licht, an Liebe ausstrahlen können, das muss von der Lichtquelle, von der Liebesquelle, muss von Gott selbst kommen. Aus eigener Kraft strahlen, das wird schwierig. Das ist unmöglich. Aber wo uns die Liebe Gottes trifft, da können wir reflektieren, da können wir abgeben, weitertragen. Das geht und das ist nicht wenig. Und dann sagt Jesus, diese Aussage von Salz der Welt, von Licht in der Welt, ja in einem Zusammenhang, im Zusammenhang der Bergpredigt. In den letzten 3 Wochen hat unser Pastor Lothar Baupin schon über die Bergpredigt hier gepredigt. Glückselig, glücklich sind die Sanftmütigen, die auf Gewalt verzichten. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern. Glücklich sind die mit reinem Herzen. Glücklich die Barmherzigen und Friedfertigen, die Friedensbringer. Macht das einen Unterschied in der Welt? Wenn Menschen nicht zuerst an sich selbst denken, sondern an andere? Wenn man Schwachen barmherzig hilft? Wenn man lieber Ungerechtigkeit erleidet, als anderen Ungerechtigkeiten zufügt? Wenn jemand vermitteln kann, Frieden stiften kann? Ich glaube, dass das einen Unterschied macht. Ich glaube, dass unsere Welt mehr Gerechtigkeit braucht und nicht mehr Wall Street. Dass wir mehr Friedensstifter brauchen, nicht mehr Staatsbürokratie. Dass wir mehr Barmherzigkeit brauchen als Kampf um Rechte und Ressourcen. Unsere Welt braucht nicht mehr Geld, sondern mehr Salz und mehr Licht. Und das hat Jesus vorgelebt. Er hatte kein Geld, kein Amt, keine Immobilien, keine Machtpositionen. Und doch hat Jesus unsere Welt verändert. Hat unsere Welt bewegt wie kein anderer. Weil er sich Kranken zuwandte. Weil er Trost zusprach. Weil er Menschen heilte. Weil er Sünde an die Hand nahm. Weil er Vergebung zugesprochen hat. Weil er die gute Nachricht Gottes brachte. Weil er Heuchelei und Selbstgerechtigkeit nicht duldete, sondern Menschen eine Beziehung mit Gott, dem Vater, brachte. Wenn wir diesem Jesus nachfolgen, dann leuchtet es im Dunkeln und dann salzt es kräftig. Elena, wir sind ja heute zu zweit hier und wollen das so ein bisschen im Wechsel gestalten. Wie hast du das erlebt mit Christen, die Liebe Gottes ausstrahlen, mit Nachfolgern Jesu, die einen Unterschied machen? Erzähl uns.
Genau, wir haben das natürlich vorbereitet. Ich habe mir Gedanken gemacht, welches Beispiel ich euch heute Morgen erzähle und bin auf eins gekommen. Im November 2013 hat ein schwerer Taifun auf den Philippinen viel Zerstörung hinterlassen. Viele Tote, viele verletzte Menschen und viele, die ja Angehörig und ihr ganzes Hab und Gut verloren haben. Und betroffen waren vor allem die östlichen Inseln der Philippinen und da auch eine kleine Stadt namens Hernani. Und in Hernani gibt es auch eine kleine freie evangelische Gemeinde. Und tagelang hatte diese Gemeinde erstens keinen Kontakt zur Außenwelt, wochenlang kein Wasser, kein Strom, viele waren gestorben. Und irgendwie waren alle von diesem Sturm und der Überflutung getroffen worden. Und ein paar Wochen nach der Katastrophe hat sich eine kleine Gruppe aus Manila, aus Christen von Gemeinden in Manila, die haben sich getroffen, zusammengestellt und haben sich auf den mehrstündigen Weg gemacht nach Hernani. Und der Grund war, nicht um jetzt unbedingt tatkräftig vielleicht was aufzuräumen, das vielleicht auch, aber sie wollten ihren Geschwistern zur Seite stehen und wollten sie unterstützen. Und die Gruppe hat den Pastor und die Gemeinde und auch Leute in Hernani besucht und hat ganz einfach Zeit mit ihnen verbracht. Und sie haben zusammen gegessen, gespielt, gebetet, gelacht und auch viel geweint, einfach Anteil genommen. Und ich war vergangenen Jahr, September, nochmal auf den Philippinen und war auch in Hernani, habe die Gemeinde besucht. Und die Frau des Pastors dort hat mir wirklich gesagt, die praktische Hilfe war gut, auch von ausländischen und internationalen Organisationen, die kamen. Aber diese Gruppe von Christen, die zu ihnen gekommen sind, um bei ihnen zu sein, das hat sie so tief bewegt und hat wirklich Licht in diese Situation gebracht, durch die bloße Anwesenheit. Und dabei war auch eine junge Frau aus Manila. Ihr seht sie da oben. Ihr Name ist Che. Und Che ist Anfang 20. Sie ist Erzieherin und sie kommt aus sehr einfachen Verhältnissen. Sie ist eine tolle, intelligente Frau, die wirklich Begeisterung ausstrahlt und mitreisen kann. Und Che ist für mich ein so großes Vorbild. Ich kenne sie jetzt schon über 10 Jahre. Und es ist toll, wie ich sehe, wie Gott in ihrem Leben gewirkt hat bis jetzt. Und ihr war es wichtig und ist es wichtig, für andere da zu sein, auch in großer Not. Ohne vielleicht an der tatsächlichen Situation was ändern zu können, aber Hoffnung zu schenken. Und sie ist jetzt wieder seit über 3 Monaten in Hernani und bleibt da auch für mehr als ein Jahr mindestens, weil in Hernani einfach von der Infrastruktur sehr viel zerstört wurde, auch alle Schulen und Einrichtungen für Kinder. Und in den neuen Räumen der Gemeinde dort soll jetzt ein Nachhilfezentrum entstehen. Und Che hilft beim Aufbau und organisiert das mit. Und Che und wirklich auch viele andere Geschwister auf den Philippinen sind mir immer wieder ein großes Vorbild, ein lebendiges Zeugnis, was es heißt, einfach Licht und Salz zu sein. Gerade in solchen Situationen und auch aus welchen Verhältnissen sie selbst kommen. Und Che schafft es, Hoffnung weiterzugeben, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott sie dazu motiviert und ihr selbst auch Hoffnung gibt.
Vielen Dank für den Bericht aus den Philippinen, Licht und Salz. Wenn jemand sagt, du bist schön, dann klingt das ganz anders als du solltest schön sein. Wenn jemand sagt, du bist wertvoll, dann klingt das anders als bemühe dich doch mal wertvoller zu sein. Oder du bist geliebt. Das ist etwas anderes als sei jetzt liebenswert. In unserem Text heißt es, ihr seid Salz, ihr seid Licht. Da heißt es nicht, du solltest Licht sein oder werde doch mal zu Salz. Es steht hier eigentlich ein Zuspruch, nicht ein Anspruch. Es geht um die Identität als Gotteskinder. Wir sind Kinder des Lichts, sagt Paulus im Epheserbrief. Es geht um ein Indikativ, nicht um ein Imperativ, also um das tatsächlich Gegebene, die Wirklichkeitsform, Licht und Salz. Und wir hören das oft mit anderen Ohren. Wir hören da nicht zuerst unsere Identität in Christus heraus, sondern den Appell. Eigentlich müssten wir geistlicher, christlicher, reiner sein, heiliger und missionarischer und salziger und strahlender. Und das frustriert. Wenn ich immer so einem Selbstanspruch der Heiligkeit hinterherrenne wie einer Fata Morgana, dann ist das nicht dasselbe, als wenn Christus in mir einfach leuchtet. Und mir fällt auf, dass da und dort etwas bei uns Christen in Schieflage geraten ist. Dass wir Christen manchmal verkrampft sind, statt glücklich, auf uns fixiert, anstatt Gott wirken zu lassen, in Sorge, statt in hoffnungsvoller Erwartung von Gottes Handeln. Immer ein Argument parat, warum es nicht klappen kann. In Angst, dass wir vielleicht irgendjemand auf die Füße treten könnten, statt im Vertrauen auf die Würzkraft des Evangeliums. Warum sollte ich etwas sagen, wenn mich vielleicht gar keiner hören will? Und sollten wir nicht alle ganz demütig und bescheiden sein? Wer will denn schon im Vordergrund stehen? Bloß keine zu hohen Erwartungen, bloß kein geistlicher Stress. Ich stelle fest, allein der Begriff Mission ruft da manchmal schon Schockstarre hervor und auch Widerspruch. Also, wir wollen doch nicht die Besserwisser sein, die Überheblichen, die Angestrengten, die Frustrierten. Licht für die Welt, also das nun wirklich zu groß abgebissen. Lass uns doch erstmal mit unserem täglichen Leben klarkommen. Lass uns doch mal mit diesem riesigen Anspruch in Ruhe. Mission, das ist eigentlich nichts anderes als von Gott als Lichter der Hoffnung und als Salzstreuer des Glaubens in dieser Welt unterwegs zu sein, sichtbar zu sein. Muss man davor Angst haben? Elena, wie geht's dir damit? Stressfaktor, Überforderung, Licht und Salz, wie gehst du damit um?
Ich habe gedacht, wir sind ja hier in familiärer Umgebung, da kann ich auch ganz ehrlich sein. Also mir kommt das alles total bekannt vor, was Jochen gerade aufgezählt hat und vielleicht vielen von euch auch. Und dieses Gefühl, dass ich selbst, aber auch andere Menschen und vielleicht sogar Gott, dass ich das denke, sehr große Erwartungen an mich stellen und dass dabei eine Angst mitschwingt, überhaupt was zu beginnen, wenn ich nicht weiß, wohin das führt oder ob das wirklich Erfolg haben wird, so wie ich mir das vielleicht vorstelle oder wie ich Erfolg definieren würde. Und wie gesagt, ich glaube, dass das jeder kennt. Und dass bevor man was anfängt und nicht weiß, ob das funktioniert, dann lässt man es lieber grad sein. So enttäuscht man auch niemanden und sich selbst nicht, verliert sein Gesicht nicht. Oder auch die Angst, was Jochen vorhin gesagt hat, davor überheblich zu wirken und anmaßend. Ja, du willst die Welt verändern und auch diesen Absolutheitsanspruch, den wir vielleicht als Christen haben, dass wir das einfach als negativ ausgelegt bekommen. Kann ich überhaupt als einzelne Person was ausrichten? Kann ich die Welt verändern? Also ich kann das nicht. Aber wie Jochen gesagt hat, muss ich das auch gar nicht mit meiner Kraft tun. Ich habe lange Zeit gebraucht, um eine Lebenslüge in meinem Leben aufzudecken, mit der ich gekämpft habe, denn ich habe gedacht, ich muss erst noch mehr lernen, ich muss besser sein in dem, was ich tue, dann kann Gott mich gebrauchen, gerade in der Mission. Da sind ja Leute, die können es, die haben es drauf. Das mag sein, aber das tun sie garantiert nicht aus sich selbst heraus. Während meines Studiums haben wir im Unterricht über Projektplanung in der Entwicklungszusammenarbeit geredet und darüber, wie oder wozu Deutsche mit ihrer Kultur und ihrer Mentalität so neigen. Und ich habe mich gemeldet, ich wollte eine Wortmeldung machen und habe sowas gesagt wie, ich glaube, dass wir Deutschen viel zu verkopft sind und zu zaghaft, zu verkrampft. Wir planen viel und wir fangen Dinge erst an, wenn wir genau wissen, wohin sie führen. Aber ich lerne immer mehr Wagnisse einzugehen und nicht nur auf meine Möglichkeiten zu sehen, sondern auf Gottes Möglichkeiten. Und in dem Moment, als ich das gesagt habe, meinte ich das auch so. Und dann grinste mein Lehrer und das brachte mich dann auch zum Schmunzeln, was er sagte. Denn er sagte, ja, Elena, das nennen wir dann Glauben. Und ich wusste das natürlich, aber in dem Moment war mir das glatt entfallen. Und das hat mich so ein bisschen schockiert im Nachhinein. Glauben heißt zu erkennen, dass die Aufgabe, die vor mir steht, niemals so groß ist wie die Kraft, die hinter mir steht. Das ist ein Zitat und das habe ich an meinem Badezimmerspiegel hängen. Also ich sehe das eigentlich jeden Morgen. Und so, ja, das ist auch mein Fazit. So muss ich und will ich in jeden Tag gehen und auch in jede neue Aufgabe. Und ich muss dafür beten jeden Tag. Und ich merke das auch, wenn ich das nicht tue, denn dann kommen immer wieder diese anderen Gedanken zurück. Ich kann das nicht alleine oder das hat doch alles keinen Sinn. Was können wir überhaupt ausrichten? Die Welt geht eh dem Ende zu und so weiter. Und ich muss das gerade auch als für die neue Aufgabe, die vor mir liegt. Ich werde auf den Philippinen leben, so Gott will, als Missionarin. Und das heißt erstmal nichts, dieser Titel. Denn in erster Linie lebe ich einfach da als Kind Gottes und als Christ. Und ich bin geliebt und ausgerüstet und vor allem abhängig von Gott. Und das muss und darf ich mir bewusst machen, dass ich nur Salz und Licht bin durch Gott, den Allmächtigen.
Ja, danke auch für deine persönlichen Erfahrungen dazu. Ich selbst durfte jetzt 2 Wochen lang Erfahrung machen auf einem Missionseinsatz. Ein Bild hängt schon da oben. Und das war so spannend. Wir haben uns irgendwie vorgenommen, Licht zu sein, Salz zu sein unter 4000 Jongleuren und Artisten, die aus der ganzen Welt in Südtirol zusammenkamen. Und unser Motto, man sieht das so auf diesen grell-orangen Shirts, die wir bemalt haben, war Juggling, Joy and Jesus. Also Freude, Jonglieren und Jesus. Und uns haben dann viele angesprochen, ist that a joke? Und gesagt, mit Jesus ist das irgendwie ein Witz? Und gesagt, nein, wir sind Christen, wir sind hier, wir wollen euch was Gutes tun. Wir haben dann jeden Tag Kaffee ausgegeben, haben Kinderprogramme gemacht, haben Leute eingeladen zum Essen. Unser Pavillon war so eine Art letzte Herberge für alle, die abgesoffen sind auf dem Campingplatz. Wir hatten immer so ein paar Luftmatratzen und Schlafsäcke übrig, für die keine hatten. Und zum Schluss kam von unserem Team hier diese Postkarte. Sie schrieben drauf, es war super, wir das Licht im Dunkeln. Steil, oder? Und dann großartig, wie wir Gott erleben durften. Der Pavillon, der Treffpunkt, die Gespräche, die Frage nach unserem Shirts, der großzügige Kaffee, die leckeren Waffen, die wir verschenkt haben, die Kinderwoche, die Botschaft und so weiter. Und sie sprudeln so richtig über. Und es hat so viel Freude gemacht, weil wir waren jeden Tag die immer in fröhliche Gesichter geschaut haben, weil wir hatten immer die dampfenden Kaffeebecher, die wir verschenkt haben. Und das war so ein kleines Beispiel. Und keiner von diesen 4000 oder fast keiner hatte irgendwie viel mit dem Glauben zu tun. Aber die haben das positiv aufgenommen. Und das war für mich wieder so ein Beispiel. Salz sein, Licht sein, einfach mal was probieren, etwas wagen, ist doch eigentlich normal. Und dann sagt Jesus, naja, aber es gibt auch noch das andere, das irgendwie paradoxe, fast unmögliche. Licht, das verdeckt ist, wirkungsloses Salz, wie kann das sein? Weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, wie jemand sein Auto schiebt. Irgendwie kurios. Normalerweise soll das Auto ja uns befördern. Aber es kann mal so Situationen geben. Oder dass jemand im Regen steht vor seinem Haus und kommt nicht rein. Eigentlich nicht der Sinn der Sache, aber kann passieren. Und ungefähr so ähnlich kurios und paradox ist es, wenn ein Christ nicht wirkt oder wenn Salz nicht salzt oder Licht nicht leuchtet. Und Jesus sagt, naja, wie kann das sein? Eigentlich ist das ja unbrauchbar. So ein Salz wird ja weggekippt. Und jetzt kommt plötzlich wieder die Angst auf. Wenn Jesus das sagt, unbrauchbares Salz weggeworfen, kommt nicht dann sofort wieder der Druck auf? Will Jesus mich vielleicht wegwerfen, wenn ich nicht outperforme, wenn ich nicht die volle geistliche Leistung bringe? Jetzt sind wir schon wieder bei unserem Leistungsgedanken. Aber es geht um was anderes. Es geht darum, lebendig zu sein, Frucht zu bringen, einfach wie der Mond zu reflektieren, wiederzuspiegeln, abzustrahlen. Das ist doch keine Zumutung, wenn Jesus von seinen Nachfolgern sagt, lebt die Liebe Gottes fröhlich. Wir können es doch eigentlich nur selber bremsen. Durch Angst. Durch Egoismus. Durch Sünde. Durch Bequemlichkeit, Verweigerung, Trotz. So können wir das Leuchten, das Wirken hindern. Und dafür hat Jesus kein Verständnis. Er sagt, wovor hast du denn Angst, wenn Gott auf deiner Seite steht? Und was gibt es jetzt noch Wichtigeres auf der Welt, als mit deinem Gott zu gehen? Und wenn dich die Sünde bremst, dann lass dir doch vergeben und fang neu an. Mose hat einen Auftrag von Gott bekommen. Geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. 2. Mose 3, Vers 10. Und Mose sagt, wer ich? Geht nicht, sie werden mir nicht glauben. Sie glauben mir nicht, dass du mir erschienen bist. Auch kann ich nicht gut reden. Gott, das ist eine Fehlplanung. Sende jemand anderen. Und was macht Gott? Streichelt er jetzt in Mose und sagt, ja, mein Kleiner, du hast recht, ich war ganz falsch, ich habe dich total überfordert. Er sagt zu ihm, aus diesem brennenden Strauchbusch heraus, hier bin ich, der lebendige Gott, der aus dem Feuer spricht, der Wunder tut. Der ich bin, der Gott deiner Väter, Abraham, Isaak und Jakob, der Gott, der dich kennt und der Gott, der das Leiden seines Volkes gesehen hat. Ich werde eingreifen, denn ich bin ein Gott, der Wort hält. Ich habe versprochen, dieses Volk zu retten und in das verheißene Land zu führen. Ich bin mit dir, Mose. Ich werde dir die Ältesten des Volkes zur Seite stellen. Ich werde den Pharao mit Zeichen und Wundern bezwingen. Ich gebe dir meinen Stab, mit dem du Zeichen und Wunder tun kannst. Ich stelle dir deinen Bruder Aaron zur Seite. Und außerdem habe ich deinen Mund und deine Zunge geschaffen. Und jetzt geh los. Kann Gott mehr tun? Kann er stärker? Kann er größer? Kann er wundervoller sein? Will sich Mose diesen Gott verweigern? Gott lässt nicht zu, dass sein Rettungsplan für sein ganzes Volk ins Stocken gerät, nur weil einer da lieber bei den Schafen sitzen will. Denn Gott ist doch treu und er begleitet sein Volk und er begleitet nachher auch Mose jeden Schritt durch Wüsten und durch Wasser. Wenn ein Mensch frisch zum Glauben kommt, dann ist da so ein Leuchten, ein Glühen, ein Strahlen, eine Begeisterung. Aus Druck oder Stress? Nein, aus Liebe zu Jesus. Salz und Licht, das ist doch normal. Ein Christsein, das fade ist, das versteckt ist, das sich ins Dunkel kauert, passiv. Das ist doch eigentlich kurios und paradox, wie ein Auto, was geschoben wird. Sich verweigern, das ist doch fast wie Gott seine Größe und Macht absprechen. Und deshalb ist Jesus hier so radikal, wenn er von Licht und Salz spricht. Weil es ihm um etwas geht, weil diese Bergpredigt seine Regierungserklärung ist. Weil es eine Grundlage ist für alle Generationen, für das Leben in dieser Welt. Weil er will, dass Gott als rettender und handelnder Gott sichtbar wird. Weil diese Welt es ihm wert ist, zu leuchten und zu salzen. Weil er nicht will, dass wir uns zurückziehen. Die Größe Gottes kommt immer wieder raus. Elena, wie ist dir das wichtig geworden, mit der Größe Gottes, mit dem auch die Hindernisse zu überwinden?
Genau, bei dem Ganzen, was Jochen schon gesagt hat, ist mir ein Liedzitat eingefallen. Und zwar, ist eigentlich auf Englisch, aber da geht es darum, jetzt wo ich gesehen habe oder es gesehen habe, bin ich verantwortlich und kann nicht mehr schweigen. Und ich habe gedacht, wir sehen eigentlich jeden Tag, wie es in der Welt zugeht und wie es unseren Menschen in unserem Umfeld geht. Und ich glaube einfach, dass wir dazu überhaupt nicht in die Ferne gehen oder gucken müssen. Und wir müssen noch nicht mal den Fernseher dafür anschalten, um zu sehen, was gerade alles so in der Welt passiert. Wir sehen das, wenn wir die Augen aufmachen bei unseren Mitmenschen, bei unseren Nachbarn, Arbeitskollegen, den Leuten, die wir beim Einkaufen sehen. Und ich glaube einfach, dass wir als Christen Verantwortung in dieser Welt haben und einen Auftrag von Gott. Und ich sehe das auch wirklich überhaupt nicht als Zwang oder als Druck, aber das nimmt der Ernsthaftigkeit dieser Verantwortung nichts weg dennoch. Und es ist kein Zwang und kein Druck, weil es ja unser Sein ist. Es ist ja eigentlich unsere Identität, wie wir vorhin schon im anderen Punkt gehört haben. Wir sind ja schon Licht in der Welt, egal wo wir sind. Und wenn ich ehrlich bin, dann und habe ich diese Begeisterung, was zu tun oder diese Liebe für die Welt und die Menschen um mich herum, nicht immer so, wie ich die gerne hätte. Manchmal sind mir auch Sachen, kann es auch sein, dass mir Sachen egal sind. Und ich gehe zwar in die Mission, wie man so schön sagt, aber das heißt ja nicht, dass ich jeden Tag voller Tatendrang aufstehe und sage, ich habe heute noch keinem Menschen von Jesus erzählt. Ich habe heute noch nicht versucht, die Welt zu ändern. Und weil ich das gemerkt habe, dass das für mich ein Punkt ist, an dem ich arbeiten muss, habe ich gezielt angefangen, dafür zu beten, dass Gott mir Liebe und Mitgefühl für die Welt schenkt, für die Menschen, die ich einfach noch nicht kenne, die im Moment noch nichts mit meinem Leben zu tun haben. Und ich bin davon ganz, ganz fest überzeugt, dass wenn wir sowas beten, dass Gott sich darüber freut und dass er das niemals unbeantwortet lässt. Dass er uns hilft dabei, auch diese Begeisterung zu bekommen, dass er uns die schenkt. Und gerade wenn man zurückdenkt an die Zeit, wo man eben vielleicht sich bekehrt und irgendwann denkt, ach, das ist irgendwie alles anders jetzt. Und da kann man wieder für beten. Und ich muss da auch jeden Tag wieder für beten, weil die einfach nicht, ich kann die nicht aus mir selbst heraus produzieren oder pressen. Und genauso geht es mir, wenn ich über die Philippinen nachdenke. Und gerade jetzt, wo ich mich darauf vorbereite, auch vor allem meine Arbeitskollegen fragen oft, ja, Philippinen, das ist so weit weg. Hast du dir das gut überlegt? Was machst du denn da? Ah, das könnte ich nicht. Und Gott schenkt mir aber eine Begeisterung und Liebe für die Menschen und die Kultur da, obwohl die so anders sind, als ich das hier kennengelernt habe in meinem Leben bis jetzt, dass es weder ein Opfer noch eine Überwindung ist, jetzt dahin zu gehen und da zu leben. Und dass es wirklich zum Privileg geworden ist. Und das soll sich auch jetzt überhaupt nicht groß kotzig anhören. Das ist einfach wirklich so. Aber ich habe gemerkt, das kann nicht von mir selbst kommen, weil das einfach so eigentlich so unlogisch ist, irgendwo anders zu leben und das, was man kennt, so hinter sich zu lassen. Und ich kann mich dem aber nicht mehr entziehen, in einem positiven Sinne. Und ich kann auch noch nicht mal begründen, genau, woher diese Liebe kommt, weil sie eben nicht von mir kommt.
Jesus schließt mit einem Satz: Das Licht muss auf den Lampenständer, auf den Leuchter. Und Vers 16: So lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Die Sichtbarkeit des Lebens als Christ führt zur Anbetung und zur Ehre Gottes. Dazu ein Bild von der Stadt, die auf dem Berge liegt. Es ist die Stadt Sfat oder auch Safed. Und von dem Ort, wo Jesus die Bergpredigt gehalten hat am See Genezareth, kann man diese Stadt im Norden Galiläas sehen. Und viele gehen davon aus, er hat vielleicht dahin geschaut, als er von der sichtbaren Stadt sprach. Und man kommt da nicht dran vorbei, die ist oben auf dem Hügel. Es ist einfach sichtbar. Und so dürfen wir als Christen sichtbar sein in dieser Welt, wirken, Gott zur Geltung bringen. Und noch ein Bild, der Leuchtturm. Ein Licht, das den Weg weist zum Heil der Menschen. Ein Licht, das Schiffe durch Uferklippen navigiert. So darf Gottes Liebe, Gottes Wahrheit sein. Und das ist mein Wunsch, dass es wirkt, dass es leuchtet. Denn es geht ja nicht nur um uns. Es geht um Gottes Größe und es geht um diese Welt, die das Licht braucht. Wenn es nur meine Rettung wäre, dann könnte mich mein Herr gleich, nachdem ich zu ihm gefunden habe, nach meiner Bekehrung, ja gleich zu ihm nehmen. Im Himmel ist eh viel schöner als hier. Aber er hat irgendwie noch was vor mit mir. Ich bin noch da. Es darf noch leuchten. Let it shine. Er hat uns berufen, begabt. Er hat uns befähigt, beauftragt. Und so ein kleines Salzkorn kann den Unterschied machen. Es ist eine andere Würze. Und deshalb raus aus dem Salzfass, aus dem Salzstreuer. Die guten Taten, die leuchten sollen, die wirken sollen. Was haben wir da bereit? In Dillenburg Flüchtlingen helfen, Kranke besuchen, der Stadt Bestes suchen, für die Kinder gute Programme machen, für Menschen musizieren, backen, Kaffee kochen, Geld spenden, zu den Armen dieser Welt gehen, Mission mit Wort und Tat. Das ist der Weg. Darum sind wir hier. Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Was den Menschen gut tut und Gott Ehre macht? Was hat Gott dir aufs Herz gelegt?
Was ich von, ja, dieser Predigt mitnehme für mich und auch bei der Vorbereitung, dass mir besonders wichtig nochmal geworden ist, dass dieser Auftrag ganz klar besteht von Jesus, dass Jesus das ganz klar macht und aber nicht einfach nur den Auftrag gibt, sondern eben auch sagt, was wir schon sind, unsere Identität klar macht, dass wir schon Licht und Salz sind. Und das heißt, dass wir Veränderung für die Welt sind. Und das ist ein Riesenprivileg, dass wir ausgerüstet und ausgestattet sind von unserem großen Gott. Und es geht Gott nicht um Perfektionismus und auch nicht darum, dass jeder ein Weltretter ist. Es geht darum, dass wir Licht sind, egal wo wir sind und was wir tun. Und das fängt in jeder kleinsten Begegnung an, im Alltag. Und es muss auch in den kleinen Dingen anfangen. Und die großen Sachen bestehen auch aus den kleinen Dingen. Das ist auch so ein Spruch, aber das ist einfach wirklich so. Man muss es immer wieder runterbrechen auf die kleinsten Dinge und sich darauf beziehen. Und es ist eben mehr als ein Auftrag, es ist das, was wir sind. Und das finde ich so ermutigend, dass wir durch Gott Veränderungen in die Welt bringen. Und dass Gott uns gebrauchen will, dass er eben uns nicht wegholt von der Erde, sondern dass er noch mehr vorhat mit der Erde und mit der Welt. Und dass er Hoffnung hat und dann können wir das auch haben. Und das ist möglich, weil bei Gott einfach nichts unmöglich ist. Und ich will und muss mir das jeden Tag bewusst machen, dafür beten. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr euch das jeden Tag bewusst macht und auch dafür betet. Amen.